philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Heute aus dem 4. Wiener Gemeindebezirk bei Hakan Gürses. Hakan Gürses, ein alter, bekannter Mitarbeiter der philosophischen Brocken, der eine ganze Reihe von Sendungen gestaltet hat, der wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung ist und darum geradezu ideal hineinpasst in einen Schwerpunkt, den wir uns dieses Jahr gesetzt haben. Wir, sowohl Radio Orange als auch die philosophischen Brocken, nämlich über Flüchtlinge, Asyl, Migration zu sprechen. Wir hatten Ende des vergangenen Jahres eine Sendung mit Bianca Botteva über Migration. Sie hat einen Aspekt besonders betont, nämlich dass man bei Migration in der Regel auf den Raum zu sprechen kommt, also die Mengen der Menschen, die über die Landschaft marschieren, um es salopp zu sagen, dass Migration aber mindestens genauso eine Sache der Zeit ist, der Akkommodation, der Begegnung unterschiedlicher Kulturbereiche, und Kulturbereiche sind anders als Landschaften geschichtlich geworden. Es gibt auch Erdgeschichte, aber die wollen wir mal jetzt einklammern. Heute gehen wir wieder zurück zum Raum, schlage ich vor, denn Hakan Gürses hat schon zu einer Zeit, in der das nicht derartig brennend gewesen ist, wie es uns heute auf den Nägeln brennt, sich auseinandergesetzt mit Raumteilung, Raumordnung im Zusammenhang mit Migration. Und Raum ist nun zu allgemein gesagt mit der Einteilung des Raumes in Nationen. Das ist ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist in der Vorbereitung zu dieser Sendung. Ein Artikel, den er geschrieben hat, heißt »Leben, wo man will«. Und das ruft heutzutage eine doppelte Reaktion hervor. Auf der einen Seite denke ich sofort an Freizügigkeit, an Menschenrechte, an die Gestaltung des eigenen Lebens, Pursuit of Happiness. Und dann gibt es aber einen dunkleren zweiten Aspekt. Und dieser Aspekt ist uns jetzt deutlich geworden durch die Asylproblematik und Asylverfahren, in der, wie wir gerade jetzt diese Woche gesehen haben, Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland kommen, dort nicht um Asyl angesucht haben. Und warum? Weil sie leben, wo sie wollen. Weil sie leben wollen, wo sie wollen. Und das ist nicht Griechenland nach den gegenwärtigen Regeln, die also den Antrag auf Asyl so lang wie möglich rausgezögert haben, um nicht verpflichtet zu sein, in Griechenland zu registrieren als Flüchtlinge, und die also auf diese Art und Weise den hässlichen Ausdruck des Asylshoppings bestätigt haben. Also doch nicht leben, wo man will. Willst du vielleicht ein bisschen was sagen vor dem Hintergrund dieser aktuellen Problematik über das, was dich damals beschäftigt?
Ich weiß nicht, ob jetzt die Geflüchteten, die da eben in Griechenland und eigentlich auch anderen Orten Europas, Südeuropas vor allem, darauf warten, irgendwo leben zu können, dass sie, ich weiß nicht, ob sie wirklich darauf warten, dort leben zu können, wo sie wollen. Ich glaube, es geht auch ein bisschen, ja, dort zu leben, wo sie dürfen einerseits und vor allem aber wo sie müssen fast, weil man muss sagen, dass heute angesichts der jetzigen Bedingungen, die zum Beispiel in der Türkei, zum Teil in Griechenland auch herrschen, für die Geflüchteten herrschen, muss man schon sagen, dass es kein leichtes ist, zu sagen, so hier lasse ich mich nieder als Geflüchteter und hier bin ich sozusagen ein anerkannter Flüchtling und hier könnte ich dies und jenes tun. Es ist tatsächlich kaum möglich. Ich habe unlängst in einer Zeitung auch gelesen, die Aussage von einigen Leuten, die jetzt zurückgeführt wurden, wie es so schön heißt, in die Türkei, die gesagt haben, naja, wir waren früher in der Hölle, jetzt sind wir wieder in der Hölle. Das heißt, es ist nicht nur ein Wollen, irgendwo zu leben, sondern natürlich hängt es davon ab, wie wir das Leben definieren, aber es geht schon wahrscheinlich darum, alles, was das Überleben, über das Überleben hinausgeht, ist wahrscheinlich im Moment nur in Zentraleuropa oder in Westeuropa möglich.
Nun gibt es aber 2 Millionen Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien, die leben auch dort.
Natürlich, und die würden das wahrscheinlich auch zum Teil wirklich als Hölle bezeichnen. Und das tun sie auch. Es geht ihnen dort ganz, ganz schlecht. Also ich kenne diese Dinge nur über Berichte, die man ja auch zum Teil natürlich nur über Agenturmeldungen mitkriegt. Hin und wieder erzählt jemand, der oder die dort war. Hin und wieder gibt es dann, also ich habe zum Beispiel im ORF so ein Special Future gesehen darüber, also eine Sendung gesehen. Ja, also es sind keine Lebensbedingungen, die längerfristig das Leben, vor allem auch das Leben von Kindern, möglich machen.
Wir haben über Flüchtlinge und Migranten insgesamt geredet und du hast geantwortet im Hinblick wahrscheinlich auf Leute aus Syrien, aus dem Irak. Nun wird das Problem ja dadurch differenziert und endgültig kaum zu bewältigen, dass die Migranten und Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Ghana, aus Nigerien, aus Niger, also aus der Sub-Sahara-Gegend kommen. Und wenn man jetzt deine Argumentation an der Stelle weiterführt, dann scheint es ja recht plausibel, dass jemand sagt, auch in Niger zu leben ist die Hölle. Auch in Mali zu leben ist die Hölle, wenn dort zum Beispiel, es war längere Zeit, es gab einen schlimmen Bürgerkrieg, aber jetzt ist im Süden Malis nochmal verstärkt dschihadistische Aktivität festzustellen. Das heißt, dort gibt es auch keine Form, ruhig und traditionell zu leben. Wenn man das jetzt aber summiert, dann steht man vor beinahe unüberwindlichen Problemen. Ich habe unser Gespräch mit einem ganz kurzen Musikextrakt unterbrochen. Hakan Gürses ist nicht nur Philosoph und Erwachsenenbildner, er ist auch Musiker. Als Musiker spielt er zum Beispiel in der Band Tzatziki Connections und aus der letzten Platte ist dieser Track genommen. Shinanai heißt die Spur. Der Grund, warum ich unterbrochen habe, ist, weil unser Gespräch ein sehr dichtes war und diese dichte Abfolge der Überlegungen macht es, scheint mir sinnvoll, kurz mal Segmente dazwischen zu signalisieren. Wir werden im nächsten Segment darüber sprechen, dass es historische Vorbedingungen gibt für die Situation, in der wir uns heute befinden und dass außerdem festgehalten werden muss, dass die Asylfrage mit der Integrationsfrage nichts zu tun hat. Das ist ein Thema, das schon im ersten Abschnitt, als es auf der einen Seite um gutes Leben in einem fremden Environment und auf der anderen Seite um die Gefährdung aktuell des Lebens gegangen ist.
Es ist natürlich jetzt eine sehr wichtige Frage, nämlich aus welcher Perspektive wir über das Ganze reden. Darauf möchte ich zurückkommen. Nur ganz kurz, weil auch deine Frage darauf abzielt ein bisschen. Jetzt sitzen Leute in Griechenland, das war am Anfang der Frage, sozusagen die räumliche Bezeichnung auch. Wenn die Leute von der Hölle reden, dann reden sie nicht nur von Syrien. Also das habe ich auch gar nicht gemeint, sondern sie waren vorher in der Türkei. Die meisten dieser Leute kommen ja aus der Türkei, wenn sie zum Beispiel aus Syrien kommen oder auch aus Afghanistan etc. und schon sehr lange. Also es ist so, dass manche eine Fluchtgeschichte von 2 bis 3 Jahren haben. Und tatsächlich wissen wir ja nur von einer kleinen Gruppe, die es geschafft hat, bis nach Griechenland zu kommen, weil wir ihre Aussagen etwas näher kennen und hören. Bereits in der Türkei war das bereits vor 2 Jahren schon ein sichtbares Phänomen. Also ich komme selbst aus Istanbul und wenn ich nach Istanbul gefahren bin, um meine Mutter zu besuchen beispielsweise, habe ich erstens einmal gesehen, wie es den Leuten dort geht, die man als Flüchtlinge sozusagen identifiziert auf der Straße. Wie kleine Kinder betteln, wie sie auch von der einheimischen Bevölkerung in der Türkei behandelt wurden, wie schlecht sie nämlich behandelt wurden. Wenn man diese Dinge damals schon gesehen hat, hat man gemeint, naja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also viele Leute haben als Höhle bezeichnet die Türkei oder wo sie sonst waren. Das heißt, dort, wo eigentlich erstens einmal kein gut funktionierendes System des Asylwesens herrscht, also das sozusagen das Asyl eher ein schönes Wort ist, aber nichts dahinter. Dass zweitens, wenn schon etwas Positives passiert, fast ausschließlich durch Privatinitiativen passiert, was ja leider Gottes auch in Österreich der Fall war im Herbst. Aber auf diese Dinge komme ich dann zurück. Wichtig ist natürlich, und das hast du als Frage jetzt gestellt, das ist sonst ein großes Problem. Ein großes Problem ist es für die, wenn man so will, für die Leute, die sich in diesen empfangenden Ländern oder dort leben. Aus ihrer Perspektive ist die Sache natürlich nicht lösbar. Nur aus der Perspektive der Geflüchteten ist ihr Leben im Moment ein unlösbares Ding. Es wird immer natürlich schwierig sein, hier zu versuchen, eine quasi objektive Position zu finden. Es gibt dieses Point of Nowhere nicht in dem Zusammenhang. Was mich damals, als ich diesen Text geschrieben habe, beschäftigt hat, und diese Unterscheidung scheint mir auch wichtig zu sein, heute wichtig zu sein, politisch vor allem wichtig zu sein, weil ich eigentlich nicht versuche, irgendwelche philosophischen, ewigen Wahrheiten der ganzen Sache abzugewinnen, was ich ein bisschen als Leichenflitterei bezeichnen würde, fast wenn wir jetzt als Philosophinnen und Philosophen beginnen, so irgendwie der ganzen Geschichte so ganz große Universalien abzugewinnen. Ist es ein politisches Phänomen, ist es auch eine politisch-philosophische Frage für mich. Damit meine ich auch eine Sache, die ihren Kontext im Hier und Jetzt hat, was nicht unwichtig ist wahrscheinlich. Damals ging es mir nicht um die Frage der Flucht, sondern mir ging es damals vor allem um die Frage der Migration. Und diese Unterscheidung möchte ich heute machen, das ist mir sehr wichtig. Damit meine ich aber in keiner Weise diese eigenartige Unterscheidung zwischen den Kriegsflüchtlingen, wie es so schön heißt im Jargon der Medien, den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Nein, das sind Menschen, die flüchten. Migration ist etwas, wo es vielleicht eher darum geht zu sagen, gut, ich lebe jetzt nicht mehr in dem Land, sondern ich gehe in ein anderes Land. Ich muss nicht, aber ich würde gerne. Zumindest in diesem Kontext mache ich diese Unterscheidung jetzt einmal. Und dort habe ich diese Frage gestellt. Und zwar aus einer Perspektive des politischen Raums. Ist es gut, sozusagen diese Position zu vertreten. Jeder, jede soll wohnen und leben, wo er will oder sie will. Und zwar, das irgendwie, ja, soll auch allen nicht nur offen stehen, sondern man muss auch die ganzen Gesetze und die ganzen Modelle der Zugehörigkeit auch so gestalten. Da habe ich ein paar Utopien zitiert und ein paar quasi Gegenargumente, wenn man so will.
Hakan Gürses weist im weiteren Verlauf darauf hin, dass sein Interesse nicht so sehr an einer moralischen Betrachtung liegt, sondern er nennt es eher sogar eine positivistische Haltung, die sich daran orientiert, dass wir Gesetze haben, Konventionen haben, die unterzeichnet worden sind, dass wir an dieser Stelle uns dazu bekennen müssen, dass ein Gesetzesfall eingetreten ist und dass wir das, was wir unterschrieben haben, nun auch umzusetzen beginnen sollten, unter anderem deswegen, weil es eine goldene Regel gibt, in der wir uns vor Augen halten sollten, dass uns das auch einmal passieren kann. Wer weiß, was in 50 Jahren in Europa uns noch bevorsteht.
Wenn ich da jetzt nochmal bleiben kann und wir kommen dann auf das aktuelle Geschehen wieder zurück. Etwas, was mich dabei sehr interessiert hat und große Zustimmung gefunden hat, ist, dass du das verbunden hast mit der Idee des Staates. Mhm. Und dass du darauf hingewiesen hast, dass die wünschenswerten Zustände, die ein solches gutes Leben also mal möglich und realisierbar erscheinen lassen, dass diese guten Zustände in Zentraleuropa, Westeuropa und so, alle gebunden sind an die Errungenschaften des Verfassungsstaates, des Sozialstaates, einer geregelten Ordnung, die von der ganzen Konzeption her an der Nation hängt, am Staatsvolk, an einer Abmachung und Abschätzung dessen, was eine Volkswirtschaft trägt, leisten kann und verpflichtet ist zu tun für die eigenen Bürger. Und eine Migration, die jetzt unter dem Titel von Dort will ich leben aufbricht, muss einkaufen, notgedrungen, die ganze Staatlichkeitsproblematik, die da drinnen ist und damit aber auch die von dir genannten Doppelperspektiven, nämlich eine Perspektive nicht nur, es gibt Not, es gibt Hölle, sondern auch die Perspektive der Leute, die sagen, okay, ihr wollt aus der Hölle zu uns, aber ich sage euch eines, diese Nicht-Hölle ist unter Bedingungen entstanden und kann nur unter Bedingungen aufrechterhalten werden.
Ich würde zwei, drei Kleinigkeiten ergänzen, also nicht korrigieren, was du jetzt gesagt hast. Erstens, freilich ist es so, dass Rechtsstaatlichkeit oder Verfassungsstaat, wie du das genannt hast, als Endprodukt ohne Zweifel für einen, auch Sozialstaat natürlich, für Wohlfahrt gesorgt hat und dass wir hier verglichen mit dem, was gerade auf der Welt passiert, insgesamt tatsächlich einen Luxus darstellt und es geht uns sehr gut hier etc. Also diese Sachen möchte ich jetzt nicht sozusagen relativieren. Allerdings muss man natürlich sagen, die historischen Bedingungen, die diesen Wohlfahrtsstaat hervorgebracht haben, waren wahrscheinlich längerfristig zurückgeschaut schon auch Dinge, die, ich will jetzt nicht unbedingt agitativ klingen, aber die zum Teil auch natürlich zum Elend dieser anderen Leute geführt haben. Das heißt, wir haben es hier mit einem System, mit einem historischen System, mit einem Weltsystem, eben wie Wallerstein das genannt hat, zu tun, das in kolonialistischen Formen, auch in postkolonialen Formen sozusagen schon dafür gesorgt hat. Also wir wissen, dass ständig, wenn man von seit dem Ersten Weltkrieg schon davor, immer wenn man vom Nahen Osten gesprochen hat, dann haben wir das Wort Pulverfass verwendet oder so. Also, dass es so weit kommt, dass es dann irgendwann mal in diesen auch teilweise künstlich aufrechterhaltenen diktatorischen etc. Regimes heute so etwas erlebt, das war nur eine Frage der Zeit eigentlich. Und dass wir das alles hier heute erleben und Leute sagen, naja, wenn sie so in so einer großen Anzahl herkommen, dann können wir nichts. Naja, denke ich manchmal, das hättet ihr vor 50 oder 60 Jahren euch anschauen sollen, wo ihr sozusagen die Früchte dieses Systems gegessen habt. Ist natürlich böse, ist natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen zu sehr so ein Kuhhandel-Mentalität vielleicht teilweise. Was ich meine ist aber eher, wenn wir schon nach Gründen, wenn wir schon nach sozusagen vernünftiger Rede, irgendwelchen logischen Verbindungen etc. suchen in diesem ganzen Ding, muss man eines sagen, das ist vielleicht tatsächlich keine philosophische Tiefe, die ich jetzt von mir geben werde, aber wir haben, also unsere Leistung hier in einem Empfängerland zu sitzen und über diese Dinge so in dieser Leichtigkeit zu reden, die beruht auf einer, eben also auf einer Leistung beruht das Ganze, und diese Leistung ist, dass wir das Glück hatten, in diesem Land geboren worden zu sein oder rechtzeitig sozusagen wie ich die Staatsbürgerschaft bekommen zu haben oder wie auch immer. Also wir haben bestimmte Privilegien und diese Privilegien sind kontingent. Wenn wir jetzt diese Kontingenz verteidigen wollen, im Sinne von, wir haben es und wir geben es nicht her, können wir das tun. Und dazu brauchen wir nicht einmal gute Argumente, weil das System schützt sich.
Die Bedingungen, unter denen wir es jetzt der reiche Norden, Westen,
unsere Konsolidierung, unseren Reichtum geschaffen haben, sind genau dieselben Bedingungen, die die anderen davor zurückgehalten haben, auf dieselbe, auf eine ähnliche, auf ihre Art und Weise zu einem guten Leben zu kommen. Also wir, und es ist natürlich nirgends greifbarer als dort, wo man die imperialistischen Übergriffe betrachtet, von denen man nun jetzt wirklich nicht sagen kann, für die anderen Pech gehabt, wir sind derartig, wir wiederum im Westen, wir sind eben derartig innovativ und derartig produktiv und effizient, dass wir halt besser sind als ihr und ihr müsst euch das selber zuschreiben, sondern unsere Produktivität und Effektivität ist geschuldet zu einem nicht geringen Teil dem, was wir dort genommen haben. Ich glaube, da sind wir völlig
Und ich will dem Ganzen jetzt auch nicht einmal, also aus dem Ganzen nicht einmal ableiten, so etwas wie eine moralische Verpflichtung oder so, das ist gar nicht mein Diskurs. Das interessiert mich als Person durchaus, aber als Philosoph weniger. Allerdings, wenn wir das nicht moralisch diskutieren, dann können wir es zum Beispiel positivistisch diskutieren zum Teil und sagen, gut, wir haben ein positives Recht, wie etwa eine Menschenrechtskonvention, die in Form von einer Flüchtlingskonvention dasteht und wir haben das ratifiziert. Also ist es unsere Aufgabe, diese Sache zu tun. Ganz einfach aus der goldenen Regel heraus. Das kann uns später auch passieren. Ist auch passiert aus dieser Erfahrung heraus, ist die Flüchtlingskonvention auch entstanden. Es ist sogar so interessant, dass sozusagen im Rahmen dieser Konvention eigentlich ursprünglich tatsächlich nur diejenigen, sozusagen darunter fielen, unter diesen Schutz, die bis zur Entstehung dieser Konvention sozusagen heimatlos unter Anführungszeichen mal oder sozusagen keine Staatsbürgerschaft hatten, etc. Was ich meine ist, wir können diese Sache tatsächlich moralisch durchaus normativ diskutieren. In dem Fall müsste man diese Dinge, wenn man denen vorwirft, den Leuten, die herkommen wollen und so, naja, hätten sie schon irgendwas getan, bleibst dort und kämpfst dort weiter, wir haben es auch, also diese Dinge hört man, liest man oder das wird unterstellt, dann wäre das ein falsches Argument, weil es nicht passen würde. Es passt einfach nicht, weil wir tatsächlich nicht allzu viel dazu geleistet haben. Andererseits eben diese ganze historische Verbundenheit mit, also historische Verzwickung sozusagen der kolonialen Zusammenhänge. Worum es mir geht, ist, wenn wir es rein beschreiben und rein, was soll eigentlich unser Maxime sein? Wie sollen wir überhaupt uns verhalten? Wie sollen wir das Ganze verstehen? Dann würde ich sagen, es gibt eine Möglichkeit, nämlich sich das Ganze als ein Menschenrecht anzuschauen und sagen, Asyl ist ein Menschenrecht, Asyl hat mit Integration, mit Anzahl der Menschen etc. nichts zu tun. Heute flüchten Menschen aus mehreren Ländern, die du auch erwähnt hast, ich meine damit nicht nur Syrien tatsächlich, und die, denen es gut geht und die auch diese Regierungen gewählt haben, die sozusagen diese Sache jetzt regeln sollen, und auch die supranationalen Organisationen wie die Europäische Union etc., die müssen dafür sorgen, dass das Recht, Asylrecht funktioniert. Aus zwei Gründen. Erstens einmal, weil hier, ich meine, viele reden von unseren Werten und so weiter, weil die tatsächlich jetzt da aufs Spiel stehen. Wenn man jetzt sagt, wir haben eigentlich ein tolles System hier und die Leute sollen das lernen, dann frage ich mich, worin besteht dieses System, wenn wir das nicht einmal selbst sozusagen exekutieren, unsere eigenen Werte sozusagen in der Realität umsetzen, wie etwa eben ein unterzeichnetes Dokument vollziehen, nicht? Asylrecht. Andererseits steht tatsächlich immer aufs Spiel, dass wir einen Präzedenzfall haben und niemand kann garantieren, dass in 50 Jahren in Europa nicht ein neuer Krieg ist und was passiert dann?
Ich möchte mal antworten jetzt auf deine Unterscheidung moralisch und juridisch-positivistisch. Du hast jetzt das juridisch-positivistische extra hervorgeholt und hast so den Eindruck erweckt, dass man das sozusagen rein kaltblütig diskutieren kann als Rechtsverpflichtung gegenüber dem beladenen, belastenden und vielleicht auch emphatischen moralischen Ding. Nun ist es aber so, juristische Regelungen und juristische Auseinandersetzungen haben es an sich, dass sie in endlose Einzeldiskussionen kommen und dass man nicht einfach sagen kann, hier ist ein Dokument, das ist unterschrieben worden und damit ist die Sache geklärt. Also wenn man so etwas nimmt wie den Asylbegriff, ich bin jetzt nicht im Einzelnen in die Details eingelesen, aber Asyl ist ein Recht bei persönlicher Bedrohung auf Leben in einem sicheren Zusammenhang, der nicht Gefahr für Leib und Leben bedeutet. Asyl ist Rettung aus Lebensnot.
Konvention gibt es etwas, eine wirklich viel, also es gibt viel mehr Spielraum in der Konvention.
Es gibt Diskussionsspielraum, ja, aber Asyl ist nicht in dem Sinn, wenn das Wasser knapp wird.
Durchaus. Also das ist von den sozialen Umständen die Rede beispielsweise in der Konvention, die, ja, also wenn man so will, lebensbedrohlich werden können. Wasser ist in diesem Sinne, wenn es lebensbedrohlich ist, durchaus. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen andere Menschen nach meinem Leben trachten. Es ist auch nicht nur so, dass der Staat nach meinem Leben trachtet, sondern es ist so, vor allem in diesen Ländern kann man sowieso nicht einmal sagen, wer gegen wen kämpft mittlerweile, also Syrien etc., auch Irak. Insofern wäre es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, wer ist jetzt gegen wen, also warum sagst du, dein Leben ist in Gefahr? Es sind eigentlich immer Lebensumstände, von denen wir reden. Ob jetzt Bomben fliegen, ob es eine Epidemie ist oder wie auch immer. Wenn die Lebensumstände so weit sind, dass die Leute das Land verlassen müssen, und wir sehen es ja, ich meine, hier braucht man ja nicht nach irgendwelchen juridischen, wie soll ich sagen, Spitzfindigkeiten. Es ist ganz eindeutig, dass die Leute dort nicht leben können und darum weggehen. In diesem Fall ist das mein Plädoyer sozusagen, tatsächlich die Sache mit den ganzen kulturellen Argumenten wie Werte, die haben ja andere Werte, die kommen aus einer anderen Kultur, die haben eine andere Religion einerseits, diese ganzen sicherheitsdispositiv verschuldeten Überlegungen, da kommen auch Terroristen mit oder nicht, diese Fragen. Also all diese Fragen jetzt einmal beiseite zu lassen, als eine tatsächlich Handlungsmaxime, sage ich das, sich einfach mit der Frage zu befassen, haben wir jetzt etwas unterzeichnet oder nicht? Und wenn, dann sollte das gefälligst auch umgesetzt werden.
Wir haben ein Dokument unterzeichnet. Ja. Der Interpretationsspielraum ist aber so, dass man an dieser Stelle sozusagen schärfere und weniger scharfe Kriterien anlegen kann. Ich erinnere mich daran, noch vor 10 oder 15 Jahren, als diese Bewegung noch nicht gekommen ist, ist geprüft worden mit den entsprechenden Unterlagen, die Leute, die aus dem Irak, die aus Bürgerkriegsgebieten in Somalia und so weiter gekommen sind, ob die nachweisen können, dass sie an dieser Stelle bedroht sind. Wenn du das jetzt so ausweitest, dass es zum Beispiel Leute aus Afghanistan betrifft, wo der afghanische Staatspräsident eine Rede gehalten hat vergangene Woche, in der er scharf kritisiert hat, alle die Leute, die aus Afghanistan abhauen, weil sie nämlich dort fehlen, weil die ganzen intellektuellen Leute, die dort ausgebildet werden, nicht mehr in Afghanistan sagen, leben zu können und sofern sie irgendein Geld haben, sich auf den Weg machen nach Europa und plädieren dafür, dass sie diese Chance verdienen, dann ist meine sozusagen ist meine Überzeugung ein bisschen erschüttert darüber, dass wir an dieser Stelle einen so breiten Asylbegriff verwenden
nein, aber
sollten.
Du bist schon einen Schritt.
Im folgenden Segment entwirft Hakan Gürses eine ganz strikte Idee davon, was geschehen soll in der jetzigen Situation. Er spricht sich dafür aus, Flüchtlingen sofort Lebensmöglichkeiten zu bieten und auf dieser Basis ein Asylverfahren in die Wege zu leiten, sodass es nicht zu den beklagenswerten Zuständen kommt, die wir in den Medien oft genug gesehen haben, Mein Einwand darauf ist ein bekannter, nämlich ich komme auf Überforderung und auf nötige Kriterien zu sprechen, die bei einer solchen Praxis doch auch angewendet werden sollten.
Worum es mir geht, ist eher eine diskursive, auf einer diskursiven Ebene. Was ist sozusagen, was ist unser Zugang, wofür plädieren wir, was soll passieren? Weil darüber diskutieren wir eigentlich hauptsächlich als Leute, die jetzt außer ja, so ganz normaler bürgerschaftlichen Beitrag zu dem Ganzen nicht viel mehr beitragen können. Also das heißt, wir wählen und wir können höchstens natürlich persönlich helfen. Darum. Hier geht es eher darum, was sage ich als Staatsbürger oder als Bürger der EU zur Politik, die der Weg wäre hier tatsächlich zu sagen, wir diskutieren nicht darüber, sondern wir schaffen sofort ein System, dass es möglich ist, dass diese Leute aufgenommen werden, dass sie sozusagen bejahende, dass sie lebensermöglichende Bedingungen vorfinden und unter diesen Umständen kann ihr Asylfall unter Anführungszeichen behandelt werden. Das ist auch, was diese Leute selber wollen in der Regel. Man muss sagen, ich gehe in der Regel davon aus, dass ein ziemlicher Großteil, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber eigentlich der wirkliche Großteil dieser Menschen tatsächlich deswegen hier ist, weil er nicht leben kann.
Etwas, was ich gerade lese, ist von Gerd Mack ein Bericht über ein holländisches Dorf, kleines Dorf, das zu 1900 noch 600 Einwohner gehabt hat in Friesland, das mittlerweile reduziert ist auf 300 Einwohner. Und er hat das Mitte der 90er Jahre, 1995, hat er dort ein bisschen gelebt, hat geschrieben und er berichtet aus den Generationen vorher noch, also Zwischenkriegszeit und noch davor. Mhm. Und das war ganz einfach das härteste Leben, das du dir vorstellen kannst. Keine Elektrizität, keine Sozialversicherung. Der Bauernhof hat in der Einöde überlebt, den ganzen Winter hindurch war er abgeschlossen. Die Lebensbedingungen waren miserabel und sind im Laufe der Zeit dann natürlich immer unerträglicher geworden. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass sich an dieser Stelle in dem Umfeld, das wir haben, dass wir uns durch nicht eigenen Verdienst oder nur beschränkt durch eigenen Verdienst geschaffen haben, diese Sachen nachgeholt worden sind. Mhm. Aber diese Leute haben dort am Existenzminimum gelebt. Mhm. Und sozusagen die Betroffenheit und die Bereitschaft, an dieser Stelle etwas zu machen, die wir haben, die hängt natürlich in einem gewissen Sinn daran, dass wir diese Verbindung auch noch haben. Dass wir sagen, unseren Großeltern ist es vielleicht an bestimmten Stellen gar nicht mehr so anders gegangen. Aber umso bedenklicher wird dann auch die Überlegung, dass man sagt, okay, die 50 Jahre, die da dazwischen sind, die wollen jetzt Millionen von Leuten kurze Art und Weise, indem sie zu uns kommen, überspringen. Das heißt, wo ist das Kriterium dafür, dass sie so nicht leben können? Unsere Großeltern, die haben Zeit ihres Lebens so gelebt. Das ging nicht anders und sie haben überlebt damit. Also was ich damit sagen will, ist ein Faktor, so sehr ich anerkenne, dass der reiche Norden-Westen auch eine Ursache der Misere ist, die da vor seinen Augen entsteht. Genauso muss man auch sagen, der Vergleich, der dadurch erst möglich wird und der natürlich den Wunsch, die Hoffnung stärkt, dass man auch so werden könnte, dieser Vergleich ist überwältigend und ist sozusagen nicht zu handeln.
Ich möchte jetzt nicht in die Situation kommen, also etwas wie ein Kriterium definieren zu müssen, sozusagen ab wann ein Ort noch sozusagen als Überlebensort bezeichnet werden kann und ab wann nicht. Und natürlich die Frage, geknüpft an die Frage, wie ist das eigentlich heute im Unterschied zu, was weiß ich, vor 100 Jahren etwa, was ist heute noch Überleben und was ist Leben etc. Das will ich nicht, aber wenn ich so deine Frage höre, dann weiß ich natürlich, dass wir diese Dinge diskutieren müssen in einem, wenn man so will, ethischen Sinne vielleicht, also so moralphilosophischen Sinne, gerade in einer vielleicht angelsächsischen Tradition, also ab wann ist etwas selbstverschuldet, ab wann ist etwas nicht selbstverschuldet, sondern etc. Aber vielleicht führe ich jetzt etwas ein bisschen ad hoc, was ja auch eine, weil ich da immer ein bisschen der Freund des Augenmaßes bin, so wie Michael Walzer sozusagen. Ich würde sagen, das, was die Leute hatten, was sie zum Leben dort, wo sie gelebt haben, sozusagen mit diesem Leben verbunden hat, dass sie dieses Leben als ein durchaus lebenswertes Leben erachtet haben, obwohl es was Besseres gäbe, das ist auf jeden Fall für diese Leute ein Kriterium, denke ich. Das heißt, sie suchen sicher das, was vorher war, bevor das Ganze passiert ist, dass der Ort, an dem sie gelebt haben, nicht mehr lebbar wurde. Ich gehe davon aus. Natürlich gibt es Leute, die an einem Ort leben, unter miserabelsten Umständen und immer schon an den Ausbruch gedacht haben. Und wenn die Möglichkeit da ist, gehen sie weg. Das sind jetzt keinesfalls in meinen Augen Fragen, die ich versucht habe, in diesem Text zu behandeln, mit diesem, weil wir damit angefangen haben, nämlich leben, wo man will, sondern das Recht zu haben, dort nicht mehr zu leben. Ich formuliere das jetzt einmal umgekehrt. Das Recht zu haben, dort nicht mehr zu leben, wo man nicht mehr leben kann. Aus welchem Grund auch immer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Menschen einen Teil ihres Lebens in einem Land verbracht haben, oder einen Ort verbracht haben, wo ihnen das Leben durchaus als lebenswert erschien. Irgendwann mal wird ihnen diese Möglichkeit genommen, dann gehen sie weg. Und dann suchen sie natürlich mindestens das, was sie erlebt hatten, was ihr Leben war. Und ich glaube nicht, dass sie im Moment in der Türkei, in diesen ganzen Zeltstädten oder in Griechenland im Moment eigentlich nur auf einigen tatsächlich Inseln oder auf einigen sehr prekär eingerichteten, auch wieder Camps etc. versuchen, ein Leben zu führen, das ja in jeder Hinsicht fraglich ist, sich nicht wohlfühlen. Das ist Teil dieser meiner Meinung nach ganz normalen, ganz logischen und auch ganz menschlichen Vernunft. Das heißt, sie haben jetzt quasi ihre Erwartungen eine Spur nach unten schrauben müssen, weil sie ganz genau wissen, dass in der Türkei sie, und darum eben, wir waren in der Hölle, jetzt sind wir wieder in der Hölle sozusagen, sie ziemlich nach hinten katapultiert.
Menschenwürdiges Leben stellen wir uns gerne so vor, dass es das ist, was wir führen und was wir definieren. Was uns dabei fehlt, ist ein Blick von der anderen Seite, unter welchen Umständen leben Flüchtlinge so, dass es für sie gilt, dass die Menschenwürde bewahrt bleibt. Wer hat die Definitionsmacht davon? Und wie soll man umgehen mit der Herausforderung, die ein solcher Blickwechsel für uns mit sich bringt? In diesem Zusammenhang kommen wir dann auch zu sprechen auf die verschiedenen unterschiedlichen Fluchterfahrungen. Man sollte nicht immer generell von der Flucht, den Flüchtlingen sprechen, sondern mit berücksichtigen, aus welcher speziellen politisch-globalen Situation Fluchtbewegungen entstehen.
Es ist natürlich so, dass jeder Mensch nach einem vertrauten Lebensstil überall sucht. Ich tue das auch. Dass nicht nur wir die Menschen, nur mehr so als irgendwelche bärtigen oder mit zerzausten Haaren herumlaufende Frauen und Männer sehen, sondern dass sie tatsächlich Individuen sind, dass sie alle ihre Berufe hatten oder dies hatten und jenes hatten und ihre Geschichten haben, einen Namen haben und so weiter. Dass nicht nur wir sozusagen die Menschen so betrachten, sondern sie sich selbst irgendwann mal auch. Und das ist das Schlimmste. Also dass sozusagen die Entkolonisierung auch in den Köpfen der Kolonisierten beginnt irgendwann mal. Und hier ist es sozusagen sehr, sehr wichtig, die Frage zu stellen, wer bestimmt das? Wer hat diese Definitionsmacht? Zu sagen, bis dahin ist es Asyl, ab da ist es dann quasi Luxus. Und weil es sind tatsächlich auch so dermaßen schwierige Begriffe wie zum Beispiel Leib und Leben. Es kann sein, dass die Lebensumstände so sind, dass sie nicht unmittelbar eine Drohung darstellen, sie aber mittelbar doch eine Drohung sind, auch wenn wir sie nicht sehen. Das können zum Beispiel hygienische Umstände sein, etc. jedes Kind, das mehrere Jahre von der Schule wegbleibt, ist sozusagen nicht nur ein verlorenes Leben gewissermaßen, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist natürlich auch eine, wie soll man sagen, auch sicherheitstechnisch, was hier so gern diskutiert wird, eigentlich ein Albtraum.
Aber ich halte ja sozusagen jetzt ein bisschen die Gegenposition. Aber es gibt einen Punkt, da habe ich wirklich Angst, muss ich sagen. Und da habe ich Angst für die Zukunft von dem, was hier möglich ist. Und das ist die zweite Generation. Das ist das, was in Frankreich passiert, dass nämlich in der ersten Generation der Migranten noch eine Form von Bereitschaft, von sich durchkämpfen, durchwurschteln und so weiter ist, dass die Ressourcen zu gering sind, dafür die nächste Generation so auszubilden, so sozial mit einzubeziehen, aber dass ein sozialer Körper nur beschränkte Ressourcen hat, um Leute, die dazukommen, irgendwie zu verdauen, das ist wohl ganz klar. Und in Frankreich ist es nicht gelungen. Und an dieser Stelle hat man eine Zeitbombe.
Ja, ja, sage auch nicht gar nichts. Ich habe ja auch vorhin gemeint, eben, das ist so ein bisschen das Argument. Und auch, oder wenn man diese Zeitbombe selbst dann sozusagen installiert, hat man selber Schuld. Ich möchte nur noch etwas sagen, weil du das Beispiel jetzt Frankreich bringst. Wir müssen tatsächlich gerade heute unterscheiden. Unterscheiden, aber nicht nach den Kriterien, die gerne in den Revolverblättern oder was weiß ich auch von Verantwortungslosen, sage ich jetzt einmal Politiker und Politikerinnen, gesagt wird, nämlich nicht nach Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen etc., sondern wir müssen unterscheiden zwischen unterschiedlichen, auch historischen Fluchterfahrungen oder Migrationserfahrungen. Wir müssen unterscheiden, um die Situation heute etwas weniger beliebig zu machen, um zu verstehen, was passiert, um auch genauer zu sagen, dies und nichts anderes jetzt. Also mir geht es nicht darum, ein allgemeines menschliches Verhalten herauszufinden, wie gesagt, wie ist überhaupt in Fällen der Massenmigration oder Flüchtlingskrise, sagt man heute, so, wie soll man sich verhalten, sondern mir geht es einfach darum, zu sagen, hier und heute. Ich würde zum Beispiel Frankreich und diese zweite Generation in Frankreich gar nicht dazu nehmen, weil dort ist die Migration eine völlig andere gewesen und wir reden dort von vielleicht 2 bis 3 verschiedenen Schichten der Migration. Schicht nicht im gesellschaftlichen Sinne, sondern sozusagen Schichtungen. Also im Sinne vom Algerienkrieg, ein Teil der französisch-frankophilen in diesem Sinne, sozusagen Leute, die dorthin geholt wurden, weil sie sonst sozusagen dort gestorben wären. Ein anderer Teil, der flüchten musste, durchaus auch Leute, die halt ja Bürgerrecht hatten, weil das sozusagen Staatssystem so war und ist. Dann die ganzen anderen Dinge, wie zum Beispiel Marokko etc., dann aber schon auch eine Arbeitsmigration. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und wo was versagt hat, wo was ein Problem war, können wir, glaube ich, jetzt aus dieser Distanz auch schwer sagen.
Anknüpfend an das, was du jetzt gesagt hast, darüber, dass man differenzieren muss, habe ich ein Beispiel, das allerdings auch aus dem französischsprachigen Raum jetzt kommt, aus Molenbeek. Und die Analyse dessen, was dort passiert, auch mit der zweiten, dritten Generation, hat etwas mit Nationen zu tun, was ich nicht wusste. Denn das war Bergarbeiter, Kohlegebiet, das in der wirtschaftlichen Situation 50er, 60er Jahre, wo noch Arbeitskräfte gebraucht worden sind, Migration aus Italien und Spanien aufgenommen hat. Über 10, 20 Jahre sind dort Italiener und Spanier hingekommen, wie in Deutschland übrigens auch. Dann hat sich die spanische, italienische Wirtschaft erholt. Es gab keine Italiener und Spanier mehr, die da gerne hin wollten. Was ist dann passiert? Dann haben wir Leute aus Marokko eingeladen. Leute aus Marokko sind gekommen, haben dort 5 Jahre in etwa gearbeitet und dann sind die Kohlegruben geschlossen worden. Ja. Damit sitzen die dort und geraten in eine Situation, die jetzt sehr spezifisch ist, für die sie nichts können, für die wir sehr, sehr viel können und die uns jetzt Angst macht. Ich erzähle dieses Beispiel deswegen, weil ein Anliegen, das du auch immer wieder vertreten hast, ist, dass man an dieser Stelle sehr vorsichtig sein muss mit dem Begriff der Nationen, der Italiener, der Spanier, die man holt. Dann holt man aus einer anderen Nation und auf schnelle Art und Weise hat man dann lebensunwürdige Zustände geschaffen.
Thank you.
Gegen Ende des Gespräches sprechen wir noch von einigen theoretischen Ansätzen. Hannah Arendt ist ein Thema. Der Beitrag des Kommunitarismus wird angesprochen und wir werfen auch einen kurzen Blick in die Vergangenheit zurück auf die Multiethnizität und Kooperationsoptionen, die es im Donauraum historisch gegeben hat.
Es ist tatsächlich so, und das ist ja so ein bisschen der Punkt von Hannah Arendt auch gewesen, glaube ich, als er dieses gesamte System auch einerseits der Menschenrechte und andererseits natürlich ganz konkret jetzt dieses auch System, wenn man so will, des Asylwesens kritisch betrachtet hat und später dann Agamben und so auch in Anschluss sozusagen, nämlich diese Frage, gibt es überhaupt so etwas wie ein Niemandsland? Gibt es so etwas wie ein einen nicht-nationalen Ort? Gibt es so etwas wie eine Staatenlosigkeit? Gibt es nicht. Und in dem Moment, wo es der Fall ist, also wenn man sozusagen so etwas wie einen staatenlosen Status hat, ist man wahrscheinlich dem sehr ähnlich, dem entrechteten Homo Sapker eben, wie Agamben das in seinem Buch geschrieben hat. Wir leben in einem System von Nationen und es gibt sozusagen zwischen diesen Nationen gar nichts. Und wir müssen natürlich, wenn wir über diese Dinge so reden, als wären sie ganz große Menschheitsprobleme und wir könnten sie mit diesen universalistischen sozusagen Überlegungen lösen, wobei jetzt nicht uns beide meine, sondern insgesamt in der Philosophie oder überhaupt in der Sozialwissenschaft, auch in Medien, diese Suche nach einer Lösung, quasi, die für immer auch gelten soll, gleichzeitig doch sehr europäisch, also den europäischen Werten entsprechen soll, aber auch christlich sein soll, möglichst. Dabei vergessen wir natürlich, dass wir in einer sehr bestimmten Konstellation leben und diese Konstellation ist historisch und die ist kontingent und die ist in keiner Weise universell.
Nationen gibt es seit dem 19. Jahrhundert.
Gibt es seit dem 19. Jahrhundert und es gibt sie vielleicht etwas länger, aber die Idee, wie wir sie heute verstehen, gibt es tatsächlich seit dieser Zeit und sehr viele andere Formen der Vergesellschaftung oder der auch Verstaatlichung der Macht und aber auch natürlich sehr viele, also von Kitt hat ja Gramsci gesprochen, gesellschaftlichen, also etwas, was uns mehr oder weniger zusammenfügt, unter anderem also als Ideologie, also einer hegemonialen Idee des Zusammenhalts. Den gibt es tatsächlich in der Form seit dem 19. Jahrhundert.
Es hat mich ein bisschen verwundert, aber du nennst ja als einen möglichen Kritikpunkt an diesem rationalen UNO-System den Kommunitarismus als eine Denkweise, die nicht nach dieser schachbrettartigen Aufteilung nach vernünftigen Gesichtspunkten geht, sondern nach Nachbarschaft, nach Community, nach, wenn schon sein muss, auch Stammeszugehörigkeit, dass das Prinzipien wären, die das vermeiden, die Defizite der Verhüttelung des UNO-Systems und die Staatenlosigkeit vermeiden, weil jeder hat eine Familie. Also ja. Es gibt natürlich jetzt auch Waisen, aber die Tatsache, dass man in einer Sippe, in einer Community da drinnen ist, die ist ganz anders organisiert als von Staaten. Und meine Frage ist jetzt, ist das eine reale Alternative?
Es ist eine Art von, wie soll man es nennen, vom Gesellschaftsbild, von einer Gesellschaftsorganisation, ein anderer Zugang als Nation. Genauso realistisch wie genauso problematisch, würde ich sagen. Es gab auch andere. Es gab immer wieder Versuche, die Nation zu dekonstruieren, unter Anführungszeichen, indem man ein anderes Prinzip der Vergesellschaftung oder ein anderes Prinzip der Zusammengehörigkeit eingeführt hat, zum Beispiel Klasse. Nicht? Man hat gesagt, es geht nicht um Nationen, sondern wir sind eigentlich die Proletarier und da gibt es die Bourgeois, darum brauchen wir auch keinen Krieg zwischen den Nationen, weil man würde sonst seinen Bruder umbringen. Auf der anderen Seite, darum eben Proletarier aller Länder, vereinigt euch, also aller Länder. Die Idee des Internationalismus ist ein sozialistischer Gedanke, der zurückgeht auf die Klasse. Eine andere, sozusagen, statt
eine nochmal andere ist Donauraum.
Beispielsweise
regional. Also in Österreich ist man ja ein bisschen ein gebranntes Kind.
Das ist ja monarchistischer.
Angesichts des Nationalgedankens ist Altösterreich monarchistisch.
Natürlich. Ne? Und es war tatsächlich auch so, das habe ich auch durch Personen also erleben können, unmittelbar nach 1989 gab es in Österreich, und Österreich war wirklich federführend, es gab in Europa so diese Idee des alten Donauraums, es gab diese Idee der, die ehemaligen Länder des Eisernen Vorhangs sozusagen sollten zusammenkommen und das wurde interessanterweise von eher monarchistischen und auch politisch sozusagen christlich-monarchistischen Gruppen, die durchaus aber damit eine andere Form von Internationalismus auch geprägt haben. Es gab des Weiteren die Idee, die wurde von de Gaulle damals auch sehr stark befürwortet, ein Europa der Nationen, das aber irgendwie zusammenkommen, also Nationen, die zusammenkommen können. Und es gab ja, bekanntlich gibt es ja in Europa auch, man könnte sagen, zwei oder drei verschiedene Konzepte, wie man mit der Frage der ethnischen oder sprachlichen Vielfalt umgeht. In Frankreich hat man ja dieses System des Republikanismus eher, der dazu geführt hat, dass man ein Europa der Regionen für wichtiger gehalten hat, um nicht Minderheit sagen zu müssen. Das waren sozusagen auch so Regionen, die spezifisch sind. Natürlich ist das mit Autonomiebestrebungen etc. auch durchaus verbunden und man hat besondere Ausformungen dieses Gedankens, zum Beispiel eben in Spanien oder auch in Italien, erlebt und nicht einmal schlecht. Man muss sagen, diesen autonomen Regionen geht es auch tatsächlich ziemlich gut, auch finanziell gut etc., das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite natürlich die Idee des Minderheitenschutzes, wie zum Beispiel in Österreich oder in einigen anderen zusammen. Und vielleicht hat diese Idee des Multikulturalismus im Sinne von, dass es so Communities gibt, die es zu schützen gibt und die mit besonderen Zugehörigkeitsrechten ausgestattet werden sollten, wie zum Beispiel in Kanada, vor allem Bill Kimlicker hatte zwischen diesen drei verschiedenen Staatsbürgerschaftskonzepten in den 90ern bereits argumentiert, zwischen den Unterschieden, also einerseits sozusagen die First Nations, die da schon ewig leben, auch bevor die Europäischen gekommen sind, dann vielleicht doch im klassischen Sinne Minderheiten, die es gibt, und dann natürlich dieser ganzen Lebensstil Minderheiten, auch wenn man so will, und auch besondere Gruppen und so weiter, dass die, insofern, Kommunitarismus kann man natürlich auch in dem Sinne so verstehen, das sind Zugehörigkeitsmodelle, die ein wenig vielleicht den klassischen Nationalstaat mit einer imaginierten Nation im Zentrum und einigen Ausnahmen sozusagen, die geduldet werden, doch überwindet, wie du gesagt hast vorhin ganz zu Recht, allen Leuten sagt, ihr seid doch Kinder von irgendwem. Ein anderes Modell. Und politisch auch natürlich anders, mit allen Gefahren, die auch beschrieben wurde, auch von Leuten wie Kimlicker teilweise, oder auch Kritik an ihm, war, und darum hat man irgendwann mal festgehalten, wichtig ist nicht nur zu definieren, wie eine solche Community einzelne Menschen befähigt, kulturell etc., sondern auch muss es ein Recht sein, aus diesen Gruppen austreten zu dürfen. Also natürlich ist es nicht unwichtig, zumal so eine ethnische Struktur unglaublich viel Druck bedeuten kann. Andere Zugänge sozusagen, das ist das klassische Nationenmodell, das ja gerade in diesen verspäteten Nationen wie Deutschland und Österreich etc. noch dazu sehr problematisch war, weil so eine republikanistische quasi Tradition nicht existiert haben soll. Und darum musste ich der Habermas hier den Mund sozusagen fusselig reden, damit so dieser Verfassungspatriotismus und all diese Dinge. Das sind durchaus solche Konzepte, die vielleicht den Wert haben, darum habe ich sie auch zitiert, nicht weil ich sozusagen den Kommunitarismus für eine Alternative halte oder so, weil sie eine andere Perspektive eröffnen.
Etwas, was man vielleicht abschließend so formulieren könnte, wir haben uns das zu einem großen Teil selber verursacht, was uns da jetzt entgegenkommt. Wir stehen vor der Frage, was wir mit unserem Nationenbegriff, mit unserem Staatsbegriff, mit unserem Sicherheitsbedürfnis machen angesichts dieser Situation. Das muss nicht immer und kann nicht immer Frieden und Freundlichkeit sein, aber was es sicher sein kann und muss, ist eine gedankliche Auseinandersetzung mit alternativen Modellen, ein Infragestellen dessen, was bei uns funktioniert und was in Zukunft noch funktionieren kann und wo Grenzen sind, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt.
Ich würde vielleicht nur hinzufügen zu dem Ganzen, weil ich ungern in einerseits ja, also in diesem Wir rede manchmal und ungern vielleicht, wie soll ich sagen, also so positiv denke und irgendwie auch optimistisch bin oder immer so in sozusagen positiven Sätzen über die Zukunft denke. Also ich möchte eher kritisieren, wenn ich das so sagen darf, als positive Modelle entwerfen. Wahrscheinlich ist es auch in dem Sinne jetzt sehr wichtig geworden, dieses Wir zu hinterfragen. Wer ist das jetzt? Reden wir hier jetzt als Österreicher, wir zwei, als zwei Österreicher, der eine mit Migrationserfahrung, der andere wahrscheinlich auch, aber auf eine andere Weise, ich weiß es nicht, Familienbiografie, wie auch immer. Aber auf jeden Fall reden wir als zwei Österreicher, reden wir als zwei Europäer, reden wir als zwei Philosophen, reden wir als zwei Männer. Das sind nicht unwichtige Fragen, die wissen wir, also in der Philosophie sind sie immer wichtiger geworden, auch in den letzten Jahrzehnten, durch den Feminismus einerseits, durch postkoloniale Theorien und so weiter. Andererseits ist es natürlich sehr wichtig, wahrscheinlich jetzt diese Frage zu stellen, wie du das ganz richtig gesagt hast, wie gehen wir eigentlich, das ist für mich jetzt im Moment viel wichtiger, die Frage, tatsächlich nicht wie mit der Flucht und mit den Leuten, die herkommen und die vielleicht eine Gefahr bedeuten. Wie gehen wir mit dem Rassismus um, der in unserer Gesellschaft dermaßen stark ist, dass mit einem Hieb sogar seriöse Medien ganz abenteuerliche Schlagzeilen schreiben, ganz eigenartige Sprache verwenden bezüglich der geflüchteten Menschen und dass auch der Stammtisch sozusagen unglaublich schnell diese Dinge aufnimmt, aufsaugt und wir sozusagen eigentlich wirklich am Rande eines ja fast massenhysterischen, rassistischen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Zusammenbruchs stehen.
Also auf die Gefahr hin, dass du mich des positiven Denkens sozusagen verdächtigst und an der Stelle schildst, möchte ich doch auch sagen, zusammen mit diesem Rassismus hat es eine ganz große Leistung der Rezeption gegeben von Leuten, die integriert worden sind, von Gemeinden, die Quartiere aufgestellt haben, von Erfahrungen, von großem Engagement, dass jetzt vom Staat auch überhaupt gar nicht hätte geleistet werden können. Also weil du vorher angedeutet hast, leider waren es viele private Initiativen. Ich würde sagen, der Staat kann das nicht leisten. Der Staat kann irgendwie gerade noch Unterkünfte zur Verfügung stellen und Geld aufstellen oder sowas ähnliches. Was nicht gemacht werden kann von staatlichen Stellen, nicht vom Beamtenapparat und von sonst nichts, ist eine gewisse Basisbereitschaft, sozusagen Leute anzuhören und anzunehmen. Und das ist passiert. Ich kenne auch die Gegenbeispiele, aber man soll das nicht unterschätzen, denke ich.
Du hast das letzte Wort. Aber wenn ich das letzte Wort hätte, würde ich sagen, erstens, es gibt einen schönen Satz von Brecht, den gebe ich nur so mit, aus dem Baden-Badener, glaube ich, Lehrstück. Hilfe und Gewalt geben ein Ganzes, sagt er immer. Und es kommt darauf an, dieses als Ganzes sozusagen aufzuheben. Nicht falsch, weil sehr oft habe ich in meinen Lebensmomenten über diesen Satz nachgedacht, sehr, sehr viel, sehr oft, sei es im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit oder Hilfe, sei es im Zusammenhang überhaupt mit Menschen im alltäglichen Leben helfen, welche Abhängigkeiten das schafft, welche etc. Andererseits, der Staat hätte viel mehr tun können. Der Staat hätte auch natürlich die NGOs unterstützen können, die sich da stark gemacht haben. Der Staat hat ihnen eigentlich eher Knüppel zwischen die Beine geworfen, tut es jetzt auch mit diesen Spendensachen beispielsweise. Und aber das sind zwei unterschiedliche Schlussworte sozusagen.